willkommen zu Natur und Sprache – Verborgene Verbindungen, dem Podcast, der dich einlädt, die Verbindung zwischen Mensch und Natur bewusster Kommunikation neu zu entdecken. Heute in der Folge Mensch-Hund-Kommunikation habe ich einen ganz besonderen Gast. Das ist die Ela Kretzdorn, eine zertifizierte Hundetrainerin und Führungscoach, die mit ihrer einzigartigen Philosophie Mensch-Hund dabei hilft, eine tiefere Verbindung und eine harmonische Miteinander zu entwickeln. Ela bringt nicht nur jahrelange Erfahrung mit, sondern auch eine ganz besondere Geschichte. Ein Tierschutzhund hat vor einigen Jahren ihre bisherige Ansichten über Hundetraining komplett auf den Kopf gestellt. Dieses Erlebnis hat sie auf einen Weg geführt, der geprägt ist von authentischer Kommunikation, Vertrauen und Respekt mit einem echten Dialog zwischen Mensch und Hund. Wir werden also heute über ihre Reise, ihre Philosophie und darüber, wie die Natur, ihre Arbeit und ihr Verständnis für Mensch und Tier geprägtes reden. Freut euch auf spannende Einblicke in die Kunst der Kommunikation. Herzlich willkommen, Ela Kretzdorn.
Ja,
habe ich noch was vergessen?
Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich mega. Nein, ich glaube, du hast eigentlich schon den kompletten Podcast beendet und alles erzählt.
Ja, du bist seit 1995 mit Hunden unterwegs. Wie hat sich deine Sichtweise und deine Philosophie im Laufe der Jahre verändert?
Ja, wie du schon sagst, also eigentlich bin ich seit 1982 mit Hunden unterwegs sogar. Ich bin wirklich in Kinderstiefeln mit Hunden aufgewachsen, ja, und zwar wirklich sehr, sehr eng und habe auch sehr früh meinen ersten eigenen Hund bekommen und eine damals klassisch im ländlichen Leben unerziehbare Rasse, einen Husky. Und das hat auch so ein bisschen mein Leben oder meine Sichtweise damals geprägt. Also mal ganz davon abgesehen, dass die Sichtweise damals einfach komplett eine andere war. Ja, was ein Hund können muss, was ein Hund tun soll, was er nicht tun darf. Und ja, klassisch ländlich aufgewachsen bin ich damals dann zum Hundesportverein gegangen, weil das war halt das, was es gab. Und bin dort mit den Worten wieder rauskomplimentiert worden, zu sagen, ja, so ein Viech kann man nicht erziehen.
Ah, okay.
Und das war so ein bisschen mein Startpunkt. Und ich habe mich viel, also ich durfte dann trotzdem mitmachen, immer mit einem Lächeln, ne? Oder belächelt das Ganze. Und war aber natürlich ganz klassische Konditionierung, ganz klassisches Hundeplatzgehabe oder wie ich immer so schön sage, Schäferhundeverein-Gehabe.
Magst du uns mal ein Beispiel sagen dazu, das typische Hunde?
Das, also was ich klassisch damit verbinde, ist halt wirklich, sagen wir mal, Schema laufen, Fuß über Leinenruck und Futter im Mund, solche Geschichtchen zu machen. Und damit konnte ich natürlich meinen Husky jetzt nicht wirklich motivieren, mitzumachen. Das heißt, ich habe schon immer so ein bisschen meinen eigenen Weg gesucht, habe mir im Laufe der Jahre, ich weiß nicht wie viel, 1000 Hundebücher angeschafft und habe schon auch, denke ich, einen damals guten Weg für uns gefunden, ja, für meine damaligen Ansprüche. Aber war natürlich sehr stark immer schon auf diese klassische Konditionierungsschiene, ja. Der Hund als Befehlsempfänger und ja gut, den kann man halt das Jagen nicht abgewöhnen und der kann halt das nicht und der kann halt auch nicht zuhören. Also da waren schon sehr viele Abstriche vorhanden, wo ich heute einfach komplett anders denke, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Genau. Mhm. Und es waren halt einfach, ja, klassischer Gehorsam, starre Regeln, starre Herangehensweisen. Und auch bei den Büchern, die ich mir so gekauft habe, war halt schon auch immer, letztlich hat sich alles ziemlich auf Futtertreiben und Leinengerucke runter reduzieren lassen, muss man ganz ehrlich sagen, ja, was man sich so hat.
Wann hast du, also welchen Moment gab es in der Zeit, wo du gespürt hast, dass du und dein Hund ihr euch auf eine Ebene verbunden habt? Was war so das Ausschlaggebende?
Bei meinem ersten Hund damals, glaube ich, war es tatsächlich eine Situation, wo sie einen Hasen gejagt hat. Stand auf dem freien Feld und sie hat einen Hasen gejagt. Und sie hat den Hasen auch erwischt. War damals ein schockierendes Erlebnis für mich als Jugendlicher. Ja. Aber letztlich meine sehr authentische Reaktion in dem Moment hat ziemlich viel bewirkt. Ja. Also natürlich war ich danach gedrückt und ich habe dann versucht, die Sache auf meine eigene Weise anzugehen. Das heißt, ich habe den Hund vor den Hasenkäfig gesetzt und habe ihn aushalten lassen. Tag für Tag für Tag, bis mein Hund weggeschaut hat. Ja, das war so irgendwie intuitiv zu sagen, ich muss diesem Hund beibringen, dass das scheiße ist, dass er das aushalten muss. Was ich dann auch geschafft habe. Aber was irgendwie spannend war, dass tatsächlich durch dieses Erlebnis, durch diesen Schock, ich ins ein anderes Handeln gekommen bin, weil ich hatte keine Leine dran. Ich hatte Leckerlis, hat meinen Hund dann nicht interessiert, ein Spielzeug hat ihn auch nicht interessiert. Das heißt, ich musste auch einfach authentisch handeln. Und ich habe in dem Moment authentisch gehandelt und ich habe ihn davon abgebracht, mir diesen Hasen zumindest zurückzubringen. Ja. Und ich konnte sie tatsächlich auch irgendwann dazu bringen, dass man Hasen und Hühner nicht mehr jagt und umbringt.
Okay, das ist gut.
Und ich meine, ich war damals 16 Jahre alt, also von dem her.
Ja, das glaube ich. Also das wäre ein Moment, den hätte ich auch nicht vergessen. Das stimmt, ja. Der Übergang vom technischen Beruf zum Hundecoach und Leadership Coach klingt gewaltig. Welche emotionalen und kommunikativen Fähigkeiten aus deiner Ingenieurzeit helfen dir heute dabei?
Ja, der Übergang war natürlich sehr lang. Ja, also wir waren ja jetzt gerade beim ersten Hund. Also die Idee, Hundecoach und Hundetrainer zu werden, kam ja viel, viel, viel später. Ja, ich fand es immer toll, was mit Hunden zu machen. Ich habe auch ganz viel mit meinen Hunden gemacht. Das kam ja dann noch praktisch nach meiner Husky-Hündin, kam Alaskan Malamut. Und erst eigentlich beim dritten Hund habe ich gemerkt, zu sagen, okay, also da gibt's noch ganz, ganz viel Potenzial, was ich lernen muss und lernen darf. Und das war während meinem Studium. Das heißt, ich war immer so ein bisschen zweischneidig geprägt. Einerseits der absolute Hundeliebhaber, andererseits sehr technisch avisiert und habe damals Maschinenbau studiert. Und nach meinem Studium habe ich mir dann einen Tierschutzhund angelacht. Und dieser Tierschutzhund, der hat, sag mal, alles dann aus den Angeln gehoben, was ich dann halt auch bis dahin gedacht habe. Der Rest war, also alles, was davor war, war so ein bisschen intuitiv und so ein bisschen angelesen, ein bisschen probieren und tun machen. Und hat auch für meine Nordischen ganz gut funktioniert. Ja, und dann habe ich auf einmal so ein, wie ich immer so schön sage, so ein Tierschutz-Drama-Köter bekommen mit 4 Jahren, die beschlossen hat, dass sie die Welt scheiße findet oder die einfach damals schon beschlossen hatte, die Welt scheiße zu finden. Das heißt, aversiv attackiert hat. Und da stand ich natürlich sehr, sehr ratlos da, weil da war ich auch relativ schnell mit meinem Latein am Ende.
Aber interessant, ich hätte jetzt gedacht, du hättest schon von Anfang an den Traum gehabt, Hundetrainer zu werden.
Nee, gar nicht, gar nicht.
Wenn man sich jetzt überlegt, dass du redest von Licha, ne?
Genau, ja.
Ja, dass der Hund das dann erst geschafft hat, ja. Dass du zum Hundetrainer wirst, interessant.
Ja, und selbst da war eigentlich auch, während ich die Ausbildung angefangen habe, war noch nicht die Idee da zu sagen, ich trainiere später mal andere Hunde. Sondern das ist eigentlich immer, und ich habe halt schon immer, sag mal, so einen stark wissenschaftlichen Durst gehabt. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich ein technisches Studium gemacht habe oder naturwissenschaftlich. Weil ich wollte immer verstehen, warum. Warum ist das so und wie funktioniert das? Ja. Mhm. Und das war, sagen wir mal, bei den vorherigen Hunden dann soweit, ja, für mich so ganz passabel und so weiter und so fort. Und bei ihr kam halt wirklich so ein ganz großes Fragezeichen, warum tut der Hund so, wie er tut und warum kann ich diesen Hund nicht davon abbringen, so zu tun, wie er tut. Mhm. Und das hat mich ja letztlich dann erstmal dazu gebracht, nachdem ich dann endlich meinen Weg mit ihr gefunden habe, was lang genug gedauert hat, dann zu sagen, okay, jetzt will ich aber auch verstehen, mehr verstehen, mehr wissen. Und dadurch habe ich eine Hundetrainerausbildung dann bei meinem damaligen Trainer gemacht und Ausbilder später. Und während dieser Zeit kam dann irgendwann auch die Idee zu sagen, ich möchte eigentlich schon auch gern anderen das vermitteln, was ich erlebt habe, weil es so einschneidend war, einfach, was ich mit diesem Hund erlebt habe. Und diese Veränderung so einschneidend war. Und ich einfach gedacht habe, es gibt mit Sicherheit so viele Menschen, denn so scheiße geht, wie es mir damals ging mit diesem Hund. Und den wollte ich einfach ermöglichen, ein anderes Leben mit ihrem Hund zu führen.
Mhm. Okay.
Und um auf deine Frage zurückzukommen, welche emotionalen und kommunikativen Fähigkeiten helfen mir da heute? Es ist, denke ich, wirklich ein Stück weit dieses Thema, ich will die Ursache verstehen. Mhm. Ja, also versuche nicht irgendwie ein Pflästerchen zu kleben und einfach irgendwas zu tun in der Hoffnung, dass der Hund das dann auch tut, sondern ich versuche erstmal die Wurzel zu begreifen. Also wirklich Analyse und Problemlösungsfähigkeiten sind, glaube ich, wirklich mit ein großer Punkt. Ja? Und das Dranbleiben, bis ich eine Lösung habe. Ja? Mhm. Genauso aber auch, ich habe nach dem Studium, ich war von Anfang an im Projekt Leitungsfunktionen, ja, bis hin jetzt zum Programmmanagement. Das heißt, ich habe immer Teams gehabt, die ich natürlich auch führen musste. Mhm. Ich habe durch Lisha gemerkt, wie stark die Korrelation ist zwischen Menschenführung und Hundeführung. Beziehungsweise eigentlich hat dieser Hund mich erst zu einem guten Projektmanager gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, okay. Weil ich durch sie führen gelernt habe.
Mhm. Mhm. Ja. Ja, ich kann es ja nachvollziehen. Ich meine, ich habe so viel bei dir gelernt, ne, mit der Lee. Ja, auch viele Sachen. Also ich bin ja auch so ein Typ, der ganz viel verstehen will und nicht aufgeben und halt immer wieder denke, das muss doch funktionieren. Und ich glaube, ja, das ist auch eine Gemeinsamkeit so. Das, ja.
Ja. Ja, und etwas, was sie mir halt einfach beigebracht hat, ist zu sagen, es hat halt nichts mit purem Druck oder Konditionierung oder sonstigem zu tun, ja, sondern es hat damit zu tun, erstmal den Hund als das zu erfassen, was er ist und dann zu gucken, was er braucht. Und ich habe damals, ich hatte ja wirklich eine Odyssee an Hundetrainern hinter mir mit den verschiedensten Methoden und war ja schon an dem Punkt zu sagen, ich gebe diesen Hund ab, bis dann ich endlich an meinen späteren Ausbilder geraten bin, der mir auch sehr klar gesagt hat, zu sagen, ja, natürlich hat dein Hund ein Problem, aber du bist nicht in der Lage, deinen Hund zu führen.
Okay. Und also nicht dein Hund alleine ist das Problem, sondern du
genau.
auch.
Ja, genau. Genau. Ja, also der mir im Endeffekt gesagt hat, damit mein Hund sich ändern kann, muss ich mich ändern. Mhm. Und das war wirklich eigentlich so der Wendepunkt, ja, von allem. Und das hat mich beruflich extrem weitergebracht, ja, daran zu arbeiten. Und es hat mich natürlich auch in Bezug von Hunden eine ganz andere Welt eröffnet.
Mhm. Ja. Ja, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen tiefer in die Kommunikation zwischen Mensch und Hund gehen. Was ist denn für dich der Kern einer gelungenen Kommunikation zwischen Mensch und Hund?
Der Kern ist, ja, was ich schon gesagt habe, also ist aus meiner Sicht, den Hund als das zu erfassen, was er ist, als dieses einzigartige Wesen und nicht als ein Ding, was ich über irgendein Konzept drüber stülpe und ich einfach doof konditioniere. Das ist für mich, finde ich, schon mal mit einer der absoluten Grundlagen, überhaupt in eine Kommunikation zu kommen. Weil wenn ich nicht versuche, mein Gegenüber zu verstehen und zu gucken, was es braucht, dann werde ich nicht kommunizieren können. Dann ist das immer nur eine Einbahnstraße, in der ich einfach einen Befehlsempfänger habe, wo ich dem was draufhau. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch wirklich Authentizität und Klarheit. Ja, also wir Menschen kommunizieren halt einfach auf einer anderen Kommunikationsebene als Hunde, wenn wir zwischenmenschlich kommunizieren. Wir verlassen uns auf Sprache und die Sprache der Hunde ist aber nicht die Sprache der Menschen. Die kommunizieren einfach auf einer anderen Kommunikationsebene und wir Menschen tun das unbewusst auch. Das nennt sich Körpersprache, das nennt sich Emotion und so weiter und so fort. Mhm. Aber wir verlassen uns darauf nicht. Ja, und wir versuchen das oft über Sprache zu übertünchen. Das heißt, wir werden in dem Moment tatsächlich unauthentisch. Mhm. Und das ist oft tatsächlich ein Thema, dass wir uns nur im Kopf befinden, aber nicht im Körper. Ja, um es jetzt mal so ganz klar zu sagen.
Ja, wobei du jetzt schon fast die nächste Frage beantwortet hast, ne? Wenn du davon sprichst, dass Hunde eine eigene Sprache haben, können wir Menschen diese lernen?
Ja, können wir.
Genau. Was ist denn das wichtigste Element für dich, was wir lernen müssten?
Das wichtigste Element ist tatsächlich, uns dessen bewusst zu sein, was sonst noch außer dem gesprochenen Wort gerade stattfindet. Ja? Das heißt, welche Emotionen haben wir, welche innere Gestimmtheit, welche Körpersprache haben wir? Und dazu auch zu stehen. Und wenn ich Angst habe vor einer Situation und nervös werde in einer Situation, kann ich noch so sehr versuchen, souverän aufzutreten und souverän zu meinem Hund zu sein. Mein Hund wird merken, dass ich Angst habe und ich bin unsicher. Ja. Das heißt, ich habe hier dann auf einmal ein Mismatch und mein Hunde sind Instinktwesen, ja. Hunde leben sehr stark mit Körpersprache, mit Emotionen. Die haben ein Gefühl für Emotionen, die riechen einfach auch hormonell unsere Veränderungen, die wir gar nicht wahrnehmen können. Das heißt, wenn wir das außer Acht lassen, sind wir unauthentisch. Wenn wir aber anfangen, wirklich auch mal bewusst aufs Gesamtsystem zu gucken und daran zu arbeiten, zu sagen, okay, was brauche ich denn? damit ich souverän sein kann, wirklich sein kann, dann kann ich auch anfangen, mit dem Hund zu kommunizieren. Und wenn ich vor allen Dingen mal aufhöre, ständig zu labern, vor allen Dingen Sachen zu sagen, die ich nicht meine, ja, sondern wirklich klar zu sein in dem, was ich ausdrücke, auch körpersprachlich, und nur das auch dann zu verlangen, was ich auch wirklich meine, dann ist es auch verständlich für den Hund.
Da kommen gerade ganz viele Erinnerungen hoch, als ich mit der Lee bei dir angefangen habe und du ja irgendwann gesagt hast, nee, Bärbe, jetzt halt einfach mal den Mund.
Ja.
Ja, ne? Wo die Lee ja einfach auch nicht wusste, was ich von ihr wollte. Ich habe die einfach voll gequatscht, ne? Aber gar nicht die Zeichen dafür gegeben, was sie tun soll. Genau, ja.
Genau, ja.
Ja. Ja, daran musste ich mich jetzt erinnern. Was bedeutet authentische Kommunikation für dich und wie fördert sie das Vertrauen zwischen Mensch und Hund? Ich glaube, das hast du noch nicht beantwortet, ne?
Genau, also was bedeutet für mich authentische Kommunikation, ist für mich alles. Ja, wir leben, also Hunde sind hochintelligente Lebewesen. Und das wird ganz oft im Hundetraining irgendwo so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, ja, indem dann ein Hund mit einem Bällchen dumm konditioniert wird, sage ich immer so schön, ja. Wenn ich anfange, authentisch zu kommunizieren mit dem Hund, dann wirklich auch mir meine eigenen Fähigkeiten und auch Schwächen bewusst zu sein, genauso aber auch dessen des Hundes, und wirklich versuche, mit dem Hund irgendwo auf eine Kommunikationsebene zu gehen, dann bildet das Vertrauen. Ja, und das wissen wir unter Menschen auch. Jemand, der immer versucht, etwas zu sein, was er nicht ist, das merken wir Menschen ja auch. Und das sind im Regelfall nicht diejenigen, denen wir vertrauen. Wir vertrauen denjenigen, die authentisch sind, die auch unter Umständen mal Schwächen zeigen und die aber einfach echt sind. Ja, und das ist genau der Punkt, weil dann begeben wir uns auf einmal auf eine partnerschaftliche Höhe. Ich will nicht sagen, dass der Hund Partner ist, der sagt, nee, wir gehen heute nicht aus. Der Hund ist immer noch so ich habe die Verantwortung für den Hund, ganz klar. Aber es ist nichtsdestotrotz, finde ich, einfach eine Sache des gegenseitigen Respekts. Und das fördert tatsächlich dann auch Vertrauen. Vor allen Dingen natürlich auch, wenn ich anfange zu versuchen, den Hund zu verstehen. Wirklich zu verstehen. Und ihn auch zu reflektieren. Das heißt, wenn ich merke, ein Hund kann mit einer Situation nicht umgehen, ihn auch versuche zu helfen, statt zu sagen, ja, dann muss der jetzt halt durch. Und dann wundere ich mich, dass der Hund ausflippt. Ja? Genau.
Ja. Ja. Und die binäre Kommunikation, was verstehst du darunter? Und wie kann sie helfen, Missverständnisse in dem Mensch-Hund-Kommunikation zu vermeiden?
Genau. Also binäre Kommunikation ist tatsächlich mit eins meiner absolut grundlegenden Kommunikationsmittel, was einfach sich ein bisschen aus dem hündischen Kommunikation ableitet. Ja, also ich werde mich immer dagegen zu sagen, ich spreche hündisch oder sonstiges. Das kann ich nicht, weil allein die physischen Merkmale nicht gegeben sind, wie eine Rute und auf vier Beinen laufen und lange Ohren etc. Aber es gibt genügend körpersprachliche Merkmale oder auch einfach Verhaltensmerkmale vom Hund, die wir spielen können, mit denen wir arbeiten können. Und eins davon ist tatsächlich die Binärkommunikation. Hunde kommunizieren sehr viel über Anspannung und Entspannung, über Missmut und Wohlwollen. Und nichts anderes ist die Binärsprache. Das ist einfach eine klare Kommunikation und wirklich eigentlich ein Kommentieren einer Handlung des Hundes. Das heißt, mein Hund tut A und ich sage ihm, das finde ich gut oder das finde ich nicht gut. Und durch meine Antwort oder durch meinen Kommentar kann mein Hund dann entscheiden oder sich selbst wieder zurückkorrigieren. Das heißt, er kann lernen, Grenzen sehr genau einzuschätzen. Ja, und da rede ich jetzt nicht davon, Ja zu sagen, genau in dem Wortlaut, und Nein zu sagen, sondern in einer hundgerechten Sprache das zu übersetzen. Das heißt, über Missmut, über Wohlwollen, über Anspannung und über Entspannung. Ja. Das heißt, es ist klar, es ist einfach, es ist direkt und es ist hundgerecht, schlicht.
Also ist das so ein bisschen ja auch das innere Gleichgewicht, ne, in der Körpersprache. In deiner Arbeit gehst du oft um die innere Gestimmtheit und die Körpersprache des Besitzers. Welche Rolle spielen diese Elemente im Dialog mit einem Hund und wie beeinflussen sie die Reaktionen des Hundes? Kannst du uns das nochmal so an Beispielen vielleicht erklären?
Ja, also so sehr cool.
Darf auch gern die Lee und mich als Beispiel nehmen?
Nein, ich will hier jetzt keine Namen nennen. Nein, aber so ein klassisches Beispiel ist immer, ja, mein Hund kommt immer, wenn ich ihn rufe, außer da ist was, dann kommt er auf einmal nicht. Mhm. Und ich verstehe das nicht als Besitzer, weil ich verwende ja das gleiche Signal. Und da kommt nämlich der ganze andere Rest in einfach auch in Spiel. Ja, wenn ich eine Trainingssituation habe und ich mit meinem Hund das Abrufen übe, dann bin ich entspannt. Ja, dann freue ich mich, wenn mein Hund kommt und es ist alles cool und sowieso. Ja, ist da jetzt was und ich weiß, mein Hund hat da tendenziell ein Problem, dass er da hinrennt und ich rufe meinen Hund ab, dann bin ich meistens nicht mehr entspannt und freundlich gestimmt, sondern dann bin ich unter Umständen hoch angespannt bis hin zu hysterisch.
Ja. Oder stocksteif.
Genau, oder stocksteif. Ja, und das einfach jetzt noch, muss ich noch nicht mal stimmlich abbilden, aber es bildet sich in meiner inneren Gestimmtheit ab. Das heißt, ich habe eine andere Emotion und ich habe durch diese Emotion eine andere Körpersprache. Mhm. Und durch diese andere Körpersprache habe ich natürlich auch eine andere Stimme. Das ist ganz klar, ja, das kommt da auch noch mit rein. Aber ich kriege auf einmal ein Mismatch zustande und das ist etwas, was Hunde merken, ja. Und dann ist so der klassische Fall, dass der Hund in diesen Situationen stehen bleibt und erstmal guckt, was jetzt da das Problem ist, dass die jetzt so flippt. Mhm. Ja? Das heißt also, die innere Gestimmtheit und die Körpersprache sind halt wirklich elementare Geschichten, weil das viel mehr der Fokus des Hundes ist. In der hündischen Kommunikation spielt das viel, viel größere Rolle als in der menschlichen. Und wenn hier auf einmal eine Nicht-Übereinstimmung mehr stattfindet oder irgendwas anders ist, merkt es mein Hund und dadurch reagiert er einfach auch anders. Ja, das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, auch so ein klassisches Beispiel, oder nein, ein klassisches Beispiel, Gott sei Dank nicht. Aber ich hatte einen Kunden, der zu mir kam und der sollte dann eben mal einfach, um sich das anzugucken, den Hund abrufen. Und dann habe ich ihm erklärt, dass er bitte freundlich sein soll, rückwärts gerichtet, also einladende Körperhaltung auch einnehmen. Und er war nicht dazu in der Lage. So, das große Problem war, dass der Hund in Stresssituationen den Besitzer attackiert hat. Das heißt, wenn der freundlich abgerufen hat und sich wirklich zurückgenommen hat und weich war in allem und auch von der inneren Gestimmtheit wirklich authentisch war oder passend, kam der Hund her, es war alles gut. Und in dieser Situation, wo ich das dann nochmal habe zeigen lassen, ne, hat man einfach deutlich gemerkt, der hat irgendeinen Prass auf der Arbeit gehabt, hatte eine Scheißlaune, der war super angespannt, ist entsprechend mit der Körperhaltung, mit der inneren Gestimmtheit da rangegangen und der Hund hat ihn attackiert, statt herzukommen. Also er kam dann auch her, aber er hat ihn halt attackiert. Ja, also Hunde reagieren einfach auf Energie, auf unsere eigene Energie, ja, und je nachdem, was ich halt für einen Hund habe, ist das dann halt nicht ganz so geil.
Ja, das glaube ich, ja. Genau. Hast du in deiner Arbeit besondere Momente erlebt, in denen ein Hund, der anfangs aggressiv war, zum ersten Mal Zeichen von Vertrauen gezeigt hat?
Ja, sehr häufig sogar.
Okay. Was hat diese Momente dann ausgelöst?
Ja, also ist, glaube ich, immer so ein Schlüsselelement, sowohl für den Besitzer als auch für mich. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil das sind wirklich so Situationen, wo ich häufig dastehe und Pipi in den Augen habe oder Gänsehaut habe oder sonstiges, weil ich einfach auch weiß, was es für den Besitzer bedeutet, gerade bei aggressiven Hunden. Und du auf einmal in eine Situation reingehen kannst und es passiert einfach nichts und du kannst darauf vertrauen, dass nichts passiert. Und ich weiß noch, da warst du mal wieder da. Ja, und am Anfang lief die Lia mit Maulkorb und allem drum und dran und die hat, wenn er nicht so nahe gekommen ist, attackiert und so weiter und so fort. Und dann liefst du auf mich zu und wirklich in mich rein, so dass die Lia sich zwischendurch quetschen musste und dann hast du mir angelächelt und sagst, ja, ist das nicht geil? Ja, und das macht's aus und das ist, glaube ich, genau der Grund, warum ich tue, was ich tue.
Ja, doch, an die Situation kann ich mich gut erinnern, ja. Das habe ich an deinen Gesichtszügen, habe ich das gelesen. Und ich habe nur gedacht, guck doch mal, wie toll. Das war vorher nicht möglich.
Ja.
Ja, genau. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut, ja. Ich meine, es hat mich ja auch ganz schön geprägt, dass ich aufgrund dessen, dass ich die Lee von ihrer ganzen Körperhaltung überhaupt nicht verstanden habe und sie hat mich ja dann gebissen. Das hat mich echt schockiert. Mich hat noch nie vorher mein eigener Hund gebissen. Das war noch nie. Das war aber jetzt im Nachhinein weiß ich, das war ihre Verzweiflung, weil ich sie nicht gelesen habe, was sie eigentlich gefühlt hat. Plus, dass ich damit beschäftigt war, den anderen Hundebesitzer davon abzuhalten, noch näher zu kommen. Ja, genau. Aber ja, ich erinnere mich an die Situation, genau, ja. Aber da war ich ja schon so auf dem Weg, wo ich so echt mega stolz war, dass die Lee und ich, dass wir eine ganz andere Verbundenheit hatten.
Ja.
Ja. Ja, aber liebe Hörer, über die Lee und über mich, da könnt ihr noch viel mehr in der ersten Folge hören von meinem Monolog. Da erzähle ich ganz viel, was ich so alles mit der Lee erlebt habe und welchen Weg wir gegangen sind. Und die Ela hat uns eigentlich, ja, anderthalb Jahre von der Zeit, wo die Lee bei mir ist, begleitet. Und deswegen stehen wir jetzt da, wo wir jetzt eigentlich sind. Ja.